Weil das steht eigentlich im Zentrum, den Lernweg selbst steuern und weggehen von der Bevormundung des Unterrichts. Und dafür sind solche OER-Materialien ein tolles Werkzeug und ein tolles Mittel.
Dann kann eben diese Entwicklung hin zu einer digitalen Lehr- und Lerntransformation, also hin zu Digital Skills, auch zu einer weiteren Trennung führen, also dem sogenannten Digital Divide. Und ich glaube, das ist etwas, das wir ganz behutsam angehen müssen, das wir uns ganz genau vornehmen müssen. Denn diese Diskussion um OER-Materialien und Plattformen ist ganz eng auch mit der Frage nach Chancengerechtigkeit und nach Bildungsgerechtigkeit verbunden.
Da wird nicht geteilt. Das ist in der Masse der Schulen. Es steht schön in irgendwelchen Plänen drin, aber an der Front kommt da nichts an, tut mir leid.
Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
Die Podcast-Reihe heißt Auftrag Aufbruch und die Themensetzung heute heißt Open Educational Resources, OER. Und ich verspreche, dass die Folge interessanter wird, als der Titel vielleicht erwarten lässt. Denn Open Education Resources klingt immer so ein bisschen technisch und nach Infrastruktur. Und wenn man es ein bisschen genauer kennt, nach irgendwas mit Lizenzen und Rechten und Urheberrecht. Aber wir wollen eine Stufe darüber hinaus gucken, was hat das Ganze mit Lernen und Lehren und einem vielleicht auch veränderten Verständnis von Schule zu tun. Dafür haben wir zwei sehr kompetente Gäste. Das erste ist Dr. Nina Smith. Sie ist geschäftsführende Vorständin und Sprecherin des Vorstands der Siemens Stiftung, wo sie unter anderem zuständig ist für die Arbeitsbereiche Bildung, Kunst und Kultur und Sozialunternehmertum. Für sie ist auch das Themenfeld, das insgesamt beim Forum Bildung Digitalisierung ja immer mitläuft, nämlich Transformation, kein neues Arbeitsfeld, sondern auch schon vor der Siemens Stiftung hat sie verschiedene Transformationsprozesse geleitet und begleitet. Ganz herzlichen Dank, Nina, dass du dabei bist.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
Die Siemens Stiftung, das werden wir gleich nochmal genauer anschauen, ist für verschiedene OER-Initiativen verantwortlich. Im deutschsprachigen Bereich kennt man, wenn man im MINT-Bereich unterwegs ist, sehr wahrscheinlich das Medienportal. Es gibt auch eine OER-Themenseite und einige Sachen rund um die Welt dazu. Als zweiter Gast ist Stefan Rupaner da. Stefan Rupaner kennen viele Leute noch als Schulleiter. Wir nehmen aber auf im Herbst 2024. Stefan, und du bist seit wann nicht mehr Schulleiter?
Seit 1. August.
Vorher war Stefan Schulleiter der Alemannschule Wutöschingen, die den Deutschen Schulpreis bekommen hat und nicht nur deswegen, sondern auch wegen einer grundsätzlich anderen Art Schule zu machen und in Kreisen, die sich mit digitalen Medien beschäftigen, auch darüber hinaus bekannt ist, weil sie digitale Medien in der Arbeit mit Materialien sehr fortschrittlich nutzt. Was vielleicht dann nur jeder Zweite weiß, ist, dass Stefan Rupaner auch Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen, jetzt muss ich es vorlesen, MNWEG, oder sagt ihr MNWEG, das Materialnetzwerk?
Materialnetzwerkgenossenschaft.
Die Materialnetzwerkgenossenschaft ist, was das ist, werden wir uns auch gleich anschauen. Aber Spoiler, es geht um OER. Das war das längste Stück, was ich so in diesem Podcast gemeinsam rede. Jetzt sind die Gäste dran mit der Frage, die wir am Anfang der Reihe jetzt immer stellen. Habt ihr sowas wie ein Vorbild oder einen Inspirationsmoment gehabt, der für euch einen Auftragaufbruch befördert hat? Nina, magst du anfangen?
Es gibt sicherlich sehr viele Personen, gerade im Bildungsbereich, die mich ganz persönlich auch dazu motiviert haben, mich mit dem Thema Bildung und Chancengerechtigkeit intensiv zu beschäftigen. Vielleicht eine der eindrucksvollsten Persönlichkeiten ist die Malala Yousafzai, die sich ganz vehement eben für Zugang zu Bildung, zu Bildungsgerechtigkeit, gerade auch aus der Gender, aus der Mädchenperspektive eingesetzt hat. Und ich finde, das macht einfach Mut. Denn Bildung ist ein Menschenrecht, ist ein Grundrecht. Und sich damit zu beschäftigen, wie wir mehr Menschen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung ermöglichen können, das ist einfach ganz was Zentrales für mich persönlich und auch für die Arbeit, die wir in der Siemens Stiftung machen.
Stefan, wie ist es bei dir?
Bei mir war es tatsächlich ein Moment. Es war ein Moment, an dem ich abends zu Hause war und allein vorm Fernseher gesessen bin und da rumgezappt habe und geguckt, ob irgendwo Fußball kommt. Aber es kam nirgends Fußball. Dann kam ich zu einer komischen Sendung. Da haben sie berichtet, wie Achtklässler selbstständig Materialien holen und lernen. habe ich gesagt, so ein Quatsch, die kennen unsere Achtklässler nicht, ich zapp mal weiter. Und es war so ein drittes Programm, da kommt dann überall das Gleiche. Und da bin ich wieder in den Philo reingeraten und habe dann doch ein bisschen interessierter zugeguckt. Und nach mehrmaligen Rauszappen und wieder reingehen, habe ich diese Nacht schlecht geschlafen und habe dann am nächsten Tag ausfindig gemacht, was war das für ein Film? Und das war der Film Treibhäuser der Zukunft von Reinhard Kahl. Den habe ich mir dann bestellt und habe den in allen Ausführlichkeiten angeschaut und habe gedacht, ja, typisch Filmemacher, so geht Schule eben nicht, der hat keine Ahnung. Und musste dann tatsächlich erst Schulen besuchen, die so arbeiten. Und es war dann mein Erlebnis in der Bodenseeschule in Friedrichshafen im Jahr 2008 oder 2007, habe ich den Film gesehen, 2007. Und da habe ich die Schule angeschaut und da habe ich festgestellt, okay, wir machen was falsch. Und letztendlich war es dieses Erlebnis mit diesem Film, der Begegnung mit einer anderen Lernkultur und das Reflektieren, warum ist das bei uns nicht so? Das war so der Startschuss von größeren Veränderungen, die dann in den nächsten 15 Jahren stattgefunden haben.
Wir werden jetzt knapp eine Stunde über Open Educational Resources OER sprechen. Und ich vermute, in eurem Arbeitsleben habt ihr wahrscheinlich schon 100 Mal die Frage beantworten müssen, was ist das OER? Was ist eure kürzeste Antwort, die ihr da geben könnt? Nina, magst du wieder starten?
Ja, OER, wie du eben schon gesagt hast, steht für Open Educational Resources und es geht darum, Lehrmaterialien frei zugänglich, also lizenzfrei und kostenfrei zur Verfügung zu stellen, mit der Möglichkeit von allen genutzt zu werden und auch mit der Komponente, dass sie ko-kreativ gestaltet und entwickelt werden können.
Stefan, was sagst du?
Ja, ich meine, schöner kann man es ja fast nicht sagen, wie die Nina das jetzt gesagt hat. Wenn mich dann welche fragen, was macht ihr beim Materialnetzwerk, dann sagen, wir stellen kostenlose Lernmaterialien für jedermann zur Verfügung, die digital runtergeladen werden können und die veränderbar sind. Es geht uns, wir sind eine gemeinnützige Genossenschaft, eigentlich nur darum, allen Personen, die lernen wollen, Lernmaterialien in sehr guter Qualität kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wir sind kein Verlag und die Grundlage ist eben dieses OER.
Und wenn ich da vielleicht kurz noch dran anknüpfen kann, das spielt natürlich eine ganz große und zentrale Rolle auch für das, was wir eben ganz kurz eingangs auch schon erwähnt haben, nämlich das Thema Chancengerechtigkeit, Zugänge in der Bildung. Und wir in der Siemens Stiftung sind fest davon überzeugt, dass diese Zugänge ganz essentiell sind, um eine chancengerechte oder chancengerechte Möglichkeiten zu qualitativ hochwertiger Bildung zu gewährleisten. Wir arbeiten ja sehr stark in Deutschland, aber vor allen Dingen eben auch international in Lateinamerika und in Afrika. Und da spielt es natürlich eine ganz zentrale Rolle, diesen Zugang kosten- und lizenzfrei zu ermöglichen.
Im Podcast Auftrag Aufbruch hat das Forum Bildung Digitalisierung mal als Thema festgelegt, geht es immer darum, wie wir die digitale Transformation im Bildungsbereich voranbringen können. Und da gibt es viele ganz große Felder und ganz große Begriffe wie eine Haltung oder eine neue Kultur. Und wir reden von einer neuen Rhythmisierung vielleicht von Schule, einem neuen Verständnis der Rolle der formerly known as Lehrkraftperson. Und Materialien klingt dann fast ein bisschen banal. Inwiefern würdet ihr trotzdem sagen, gehört konstitutiv für Schule, für Lernen, für Lehren die Materialfrage auch unter diesem Transformationsbegriff dazu? Wer möchte starten?
Also die Materialien sind ein Baustein beim Lernen überhaupt. Wir sagen an der Alemannschule in Wutöschingen, drei Dinge braucht das Lernen: Raum, Zeit und Expertise. Aus dem Grund haben wir keine Klassenräume mehr, sondern Lernlandschaften. Aus dem Grund machen wir keinen Unterricht mehr und sagen auch offiziell, Unterricht ist aller Übel Anfang. Dieses Aussortieren in Altersstufen und Reinstopfen in irgendwelche Klassenzimmer macht keinen Sinn. Wer diese zwei Sachen aber nicht ändert, kann auch mit OER-Materialien nichts anfangen. Wenn die Kinder keine Zeit und keinen Raum bekommen, diese Materialien zu nutzen, sondern wir machen nach wie vor den Unterricht, nützen uns die Materialien nichts. Und wenn wir sagen, wir brauchen drei Dinge, Raum, Zeit und Expertise, dann ist die Expertise, das kann die Peer Group sein, das kann die Lehrkraft sein, das können eben auch die Materialien sein oder irgendwelche Lernhelfer, also irgendwelche Experten von überall her. Und das spielen halt, wenn man so arbeitet, dann spielt das Material eine entscheidende Rolle. Denn die Lernmaterialien zum selbstorganisierten Lernen müssen einem ja befähigen, selbst zu lernen. Deswegen haben unsere Materialien am Anfang erstmal eine klare Strukturierung. Das heißt, jedes Kind kann ablesen, welche Teilziele kann ich damit lernen und an welcher Stelle kriege ich die Informationen für dieses Teilziel. Und wenn es ein Kind ein Teilziel schon kann, dann muss es überhaupt nichts in dem Bereich lernen. Und wenn bei uns dann einer mit den Materialien gelernt hat, schreibt er einen Gelingensnachweis und sagt, ich blick's jetzt, ich kann's jetzt nachweisen, dass ich's kann. Ist man in einem normalen Schulsetting, kann ich mit dem Material recht wenig anfangen, weil ich ja zuhören sollte und nicht irgendwie selber was lernen.
Bei der Simon Stiftung ist es ja tatsächlich so, ihr habt euch ja mal bewusst entschieden, quasi strategisch, dass ihr diesen Bereich unterstützen wollt. Hat das was damit zu tun, was Stefan eben gesagt hat, oder hast du weitere Perspektiven?
Ja, absolut. Wir beschäftigen uns ja in der Siemens-Stiftung mit drei ganz großen globalen Herausforderungen. Das ist einmal der Bereich Grundversorgung, also Zugang zu Grundversorgung. Dann der Bereich Klima und Nachhaltigkeit. Und der dritte Bereich vernetzte Gesellschaften, wo wir einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Digitalität legen. Und da geht es natürlich genau um die Frage der digitalen Transformation. Denn diese Transformation betrifft uns alle global, betrifft uns auch im System Schule, betrifft uns auch im außerschulischen Lernen. Und da spielt natürlich die Frage eine ganz zentrale Rolle. Wie entwickeln wir, mit wem entwickeln wir, mit welcher Kompetenz entwickeln wir qualitativ hochwertige Lern- und Lehrmaterialien? Zweitens, wie stellen wir sie zur Verfügung? Wie arbeiten wir auch daran, Veränderungen in diesen Materialien zu übernehmen? Ja, weil das ist ja nichts Statisches, sondern wir müssen immer uns die Frage stellen, wie reagieren wir auch mit diesen Materialien auf große Herausforderungen wie Big Data, künstliche Intelligenz oder auch Klimawandel? Und der dritte Punkt sind natürlich nicht nur die Materialien per se, also ein vermitteltes Wissen notwendig, sondern auch Kompetenzen. Wir sprechen hier ja oftmals auch von den sogenannten 21st Century Skills. Da geht es sehr stark auch um problemorientiertes Denken, lösungsorientiertes Denken, kritisches Denken. Aber es geht zum Beispiel auch um Zukunftskompetenzen wie Digital Skills. Ja. Und diese Kombination aus Fähigkeiten, aus Kompetenzen, aus kritischen Skills, das ist ganz essentiell. Und wir sind fest davon überzeugt, dass OER hier als ein offener Plattformansatz die Möglichkeit bietet, für mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem, für mehr Durchlässigkeit in der Bildung und damit auch für mehr Partizipation.
Kannst du nochmal erläutern, was die Offenheit sozusagen als neue Qualität da reinbringt? Weil viele Ansätze würde man ja sagen, naja, wir haben doch die Verlage, die ganz viele Materialien machen und die können das schon eine ganze Weile und haben Übung damit. Was ist das, was euch dazu getrieben hat, zu sagen, die Offenheit ist entscheidend?
Ja, es gibt ja auch in der OER-Bewegung unterschiedliche Ansätze. Es gibt die Ansätze, wo in einem Konsortium bestimmte Standards auch getroffen werden, zum Beispiel akademische Institutionen, also Universitäten oder auch Vereine, Stiftungen, die sich zusammenschließen und zu bestimmten Schwerpunkten Materialien entwickeln und auch gemeinsame Standards anlegen, um diese Materialien zu entwickeln und zu verbreiten. Das ist quasi ein Ansatz. Es gibt aber auch einen weiteren Ansatz, der noch darüber hinausgeht, wo co-konstruktiv über ein Netzwerk Materialien entwickelt werden. In dem Augenblick passiert etwas, nämlich diejenigen, die Materialien nutzen, und das können Schülerinnen und Schüler sein, das können aber auch Lehrerinnen und Lehrer sein, das können aber auch andere Mitglieder von Gemeinschaften sein, einer ganz lokalen Perspektive sagen, hier sind bestimmte Sachen, die für uns wichtig sind. Hier sind bestimmte Themen, die wir uns genauer anschauen wollen. Zum Beispiel im Umgang mit Klimawandel und was das ganz konkret für unsere Gemeinschaft hier zum Beispiel in Veracruz in Mexiko bedeutet, wo wir gerade aktuell ein Projekt haben. Und in diesem gemeinsamen Ansatz, in diesem ko-konstruktiven Umsetzen findet dann die Entwicklung von Lehrmaterialien statt. Das ist aufwendiger, dieser zweite Ansatz, weil das bedeutet, man braucht viel Diskussion miteinander, viel Abstimmung. Man muss natürlich auch sich überlegen, welche Standards möchte man dann letztendlich auch setzen. Aber es ist ein sehr viel offener Ansatz und ein Ansatz, der sehr viel mehr Partizipation auch gewährleisten kann.
Ja, bei uns ist es auch so, wenn wir Materialien zur Verfügung stellen, jetzt machen wir ein einfaches Beispiel, Bruchrechnen, dann kann der natürlich das Materialpaket so runterladen, wie es ist. Er kann es aber auch verändern, wenn er sagt, meine Schüler brauchen eben solche Aufgaben auch noch, die da gar nicht drin sind. Und das ist der Hauptunterschied zu Schulbüchern. Ein Schulbuch ist nicht veränderbar. Das ist statisch und fest. Die OER-Materialien, die wir ja kostenlos miteinander teilen, sind veränderbar. Und wenn ich jetzt zum Thema Wutag, das ist der Fluss, der durch Wutöschingen fließt, eine Lerneinheit mache, dann kann das ohne weiteres an der Iller dann auch nehmen. Der macht halt ein anderes Bild vom Fluss rein. Die Fische sind ähnlich. Was ein Meerenweis ist, bleibt auch gleich. Vieles bleibt gleich, aber er kann es auf seine Gegebenheiten vor Ort anpassen. Das ist die absolute Stärke von digitalisierten OER-Materialien. Jetzt muss man fragen, warum verwenden das nicht alle? Weil unsere Schule schreibt schwarze Zahlen. Wir brauchen keine Schulbücher mehr. Wir haben tolle Lernlandschaften und machen sogar Gewinn mit der Schule, also eine ganz normale staatliche Schule. Warum machen das nicht alle? Wir hatten am Anfang das Materialnetzwerk auf analoger Basis. Wir haben quasi Arbeitsblätter getauscht im ganz großen Rahmen. Da waren ganz viele Schulen, konnten da mitmachen, weil alle kopieren wie wild und machen irgendwelche Ordner. Seit wir auf das Digitale umgestiegen sind, ist ein Großteil am Anfang, inzwischen sind es wieder ganz viele Schulen weggefallen, weil die nicht digitalisiert sind. Und das in den 20er Jahren unseres neuen Jahrtausends, das kann fast nicht sein, aber fast 90% der Schulen in Deutschland können mit unsere Materialien gar nicht nutzen, weil sie keine 1:1 Ausstattung in den Schulen haben. Das ist ein Rattenschwanz. Die kommen auch dann vom Unterricht auch nicht weg und es bleibt vieles so, wie es war. Und wir können das nicht öffnen. Und das Digitalisierte ist letztendlich nur ein Hilfsmittel, ein wichtiges Werkzeug, um ganz anders zu arbeiten, um überhaupt offen zu arbeiten, um überhaupt Kindern die Gelegenheit zu geben, ihren Lernweg selbst zu steuern. Weil das steht eigentlich im Zentrum, den Lernweg selbst steuern und weggehen von der Bevormundung des Unterrichts. Und dafür sind solche OER-Materialien ein tolles Werkzeug, ein tolles Mittel.
Ja, ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die du gerade erwähnt hast, Stefan. Ich glaube, das eine ist ganz spannend, wo du auch nochmal diesen Prozess eben der Co-Konstruktion beschreibst mit den Lehrkräften und auch mit den Schülerinnen und Schülern. Da würde ich gerne mal ein Beispiel geben aus wiederum jetzt der Sprung in die internationale Arbeit. Wir haben aus der Corona-Krise heraus über ein Netzwerk von mittlerweile 250 Partnerinstitutionen in Lateinamerika haben wir relativ kurzfristig eine digitale Plattform in Lateinamerika aufgebaut. Das ist das CREA-Netzwerk, die CREA-Plattform. Und dort haben wir relativ ad hoc mit verschiedenen Partnerinstitutionen, dazu gehören Universitäten, dazu gehören Schulen, zum Teil auch Ministerien, Lehrmaterialien als OER-Lehrmaterialien entwickelt, die in der Krise schnell und effizient genutzt werden konnten. Die auch unterschiedlich genutzt werden konnten, also zum Teil eben als High-Technology-Solution, teilweise aber eben auch als Low-Technology-Solution und die auch adaptiert und weiterentwickelt werden konnten für die jeweiligen Regionen. Denn es macht ja einen Unterschied, ob ich Materialien für MINT-Bildung in Bogotá einsetze oder auf den Galapagos-Inseln. Ja, also das ist etwas, was ich einfach nochmal unterstützen und unterstreichen möchte, wie wichtig eben diese Co-Kreation und diese lokale Adaption ist. Und das Zweite, was du eben angesprochen hast, das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, das uns umtreibt. Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir schaffen Zugänge durch OER-Materialien, wir schaffen eine Offenheit, ja, dann ist das ein großer Schritt. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass nicht alle diese Verbindung zum Internet, dass nicht alle diese technischen Voraussetzungen haben. Und wie gehen wir mit dem Thema Connectivity oder auch Digital Skills um, wenn wir wissen, dass selbst in Deutschland viele diesen Zugang nicht haben oder nur beschränkt haben? Und wenn wir dann den Blick global ausrichten und wissen, dass viele Menschen, gerade auch in Afrika, aber auch in Lateinamerika oder in anderen Regionen der Welt, gar nicht über diese Zugänge verfügen, dann kann eben diese Entwicklung hin zu einer digitalen Lehr- und Lerntransformation, also hin zu Digital Skills, auch zu einer weiteren Trennung führen, also dem sogenannten Digital Divide. Und ich glaube, das ist etwas, das wir ganz behutsam angehen müssen, das wir uns ganz genau vornehmen müssen. Denn diese Diskussion um OER-Materialien und Plattformen ist ganz eng auch mit der Frage nach Chancengerechtigkeit und nach Bildungsgerechtigkeit verbunden.
Ich habe
jetzt schon ganz langen Themenzettel, was ich gerne noch alles beleuchten möchte. Ich würde mal anfangen vom Anfang, und das klingt jetzt natürlich banal, aber gerade bei OER habe ich die Wahrnehmung, dass es häufig vom Ende her gedacht wird, nämlich wie wird es bereitgestellt, wer kann damit dann was machen. Ihr seid jetzt beide Profis für auch den Anfang, nämlich wie entstehen diese Materialien, wie kommen die in die Welt? Und da würde mich das jeweils nochmal aus euren Erfahrungen, euren Projekten ganz konkret interessieren. Wie organisiert ihr diesen Prozess, den wir traditionell so organisiert haben, dass wir Profis in beispielsweise den Verlagshäusern hatten, die sich dann vielleicht auch Praktiker dazugeholt haben. Andererseits hatten wir natürlich schon immer Lehrkräfte, die auch eigene Materialien erstellt haben. Für OER gibt es irgendwie so hybride Formen, scheint mir. Und die könntet ihr an konkreten Beispielen beschreiben. Stefan, wie ist das vielleicht auch von der Geschichte her bei euch entstanden und wie habt ihr es dann organisiert?
Ja, also hier, wie ich habe schon gesagt, am Anfang war das eine rein analoge Sache. Wir wurden Gemeinschaftsschule und wir waren immer ein bisschen einer der Vorreiter. Und auch vor der Zeit, wir haben 2019 waren wir Preisträger des Deutschen Schulpreises und waren es dann 21 nochmal. Da war er dann der Schulpreis digital, da waren wir nochmal Schulpreisträger. Aber schon vor dieser Zeit, ganz am Anfang, das Jahr im Jahr, weiß Gott, 2012, kamen schon viele Schulen uns immer besuchen, haben dann gesehen, unsere Ordner und die Arbeitsblätter oder Informationen oder die Materialien, die wir da reingemacht haben. Und dann haben wir denen gesagt, ja gut, könnt ihr euch rauskopieren, nehmt das halt mit. Bis welche gesagt haben, ja, wir würden eigentlich auch gern mal was beisteuern. Ihr macht immer nur Materialien für uns, können wir auch was machen? Dann haben wir gesagt, ja klar, gut, toll, machen wir das so. Und dann haben wir uns mit 2, 3 Schulen getroffen, haben Materialien hergestellt und das wurden immer mehr. Wir haben da regelmäßige Netzwerktreffen gemacht. Wir hatten dann Materialien hergestellt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was OER ist, aber wir haben es eigentlich im Prinzip so gehandhabt und haben untereinander quasi vereinbart, wer was herstellt, gibt es dem anderen zur Nutzung. Und das war aber nur in diesem Zirkel. Es waren dann 50 Schulen. Wenn da aber jeder 3 Kollegen schickt auf so Materialerstellung für 3 Tage, dann habe ich 150 Leute, die ich schon fast bei uns im Land nirgends in Hotels unterbringen kann. Da wird es dann schon ganz eng, dass ich mich mit denen überhaupt treffen kann. Und das wurde immer größer, so dass es auf dieser Ebene analog fast nicht mehr zu bewältigen war. Dann mussten wir einen Server einrichten, wo die ganzen Materialien liegen. Dann muss man das kopieren. Dann muss man aufpassen, dass nicht bei einem Arbeitsblatt doch irgendwo was Geklautes reingemacht hat von irgendwo. Und dann würden wir den größten Ärger kriegen. Und irgendwann haben wir dann halt gesagt für uns, also wir sind so komplett digital ausgestattet. Wir machen die Materialien nicht mehr zum Kopieren auf Blatt Papier, sondern wir machen es digital. Und damit haben wir auch dann, ein Tool, also programmieren lassen, gemeinsam mit Tutori in Leipzig. Das heißt, das MNW-Tool, der Editor, mit dem man die Materialien herstellen und verändern lassen kann. Da haben wir über 200.000 Euro rein investiert, bezahlt von allen möglichen Stiftungen und Spendern. Und dann haben wir die Materialien hergestellt und die sind gesponsert von allen möglichen Firmen. Weiß Gott, die Volksbank in Wutöschingen hat das Materialpaket Zinsrechnen bezahlt. Die Baufirma Schleiz hat wieder was anderes bezahlt. So haben wir ganz viele Firmen, die uns Materialpakete sponsern, die wir durch Autoren dann herstellen lassen, aber dann jedermann kostenlos zur Verfügung stellen. Und der Anfang war eben wirklich Tauschen von Arbeitsblättern untereinander. Was für manche Lehrer schon viel ist, aber dann noch unter Schulen tauschen oder mit 50 Schulen tauschen, das war damals revolutionär, weil ein Lehrer macht eigentlich nur die Sachen für sich allein, für seinen Unterricht und gibt es niemand anders. Und erst da kamen wir dann auf die Idee mit dem OER und es war der Valentin Helling, ein Kollege an unserer Schule, der mir dann erklärt hat, was OER ist und wie wir das machen müssen. Und auf dieser Basis haben wir es dann, und der Mirko Siegloch, der unsere Dealer-Plattform programmiert hat, die beiden haben dann gesagt, nee, du musst es auf OER-Basis machen, haben die mir erklärt, was das ist damals, und dann sind wir da eingestiegen.
Und wer organisiert das, wenn du jetzt schreibst, da sind 50 Schulen beteiligt? Dann braucht es ja schon für die Organisation und Koordination so viel Energie, dass man sagen könnte, das ist als Projekt wahrscheinlich für nicht alle sofort einladend, weil man genug mit dem Alltag schon zu tun hat. Wie seid ihr darüber hinweggekommen?
Also inzwischen, am Anfang war das alles nebenher. Das haben wir halt so gemacht, Direktoren untereinander Kontakt aufgenommen und haben das dann gemacht, mangels Unterstützung durch den Staat selbst. Wir mussten halt irgendwas machen, weil es gab es ja nicht. Und ich meine, die Schulbuchverlage, die finden sie auch nicht unbedingt gut, dass wir Materialien herstellen, die jetzt jedermann verwenden kann, egal in englischen, deutschen, Mathe, in allen möglichen Fächern. Und inzwischen sind wir eine gemeinnützige Genossenschaft, eine Genossenschaft mit einer vollbeschäftigten Person und mehreren Autoren, die wir anstellen.
Und was sind das für Menschen, die Autoren sind?
Die Autoren sind Lehrkräfte oder ehemalige Leute, die bei irgendwelchen Schulbuchvorlagen gearbeitet haben.
Und sind die Vollzeit-Autoren oder sind noch
Nein,
von den damals
sind,
50
sind,
mal drei Lehrkräfte? Wir
haben dabei keinen einzigen Vollautoren, sondern nur alles in Teilzeit oder zusätzlich oder beauftragte Personen für bestimmte Materialpakete.
Und ist es inzwischen sozusagen voll professionalisiert oder gibt es auch noch einen Anteil von dem, was du beschrieben hast? Damals waren es 50 Schulen mit je zwei, drei Lehrkräften, die da zusammengekommen sind.
Es ist alles, ganz viele von den Materialpakete werden von Lehrkräften gemacht. Das sind keine ausgebildeten Autoren. Die stellen die Materialien her und stellen sie anderen erarbeiten es im Auftrag der Materialnetzwerkgenossenschaft. Und auch die Materialnetzwerkgenossenschaft bezahlt für diese Materialpakete auch Geld an die Lehrer, die das erstellen. Aber die Genossenschaft stellt es dann wiederum jedermann kostenlos zur Verfügung. Also wir verlangen für die Materialien nichts. Wir bezahlen was dafür, verlangen aber nichts.
Wie ist das Geschäftsmodell bei den Projekten der Siemens Stiftung?
Ja, es ist tatsächlich kein Geschäftsmodell, weil es rein gemeinnützig ist. Also wir dürfen keine kommerziellen Angebote nutzen. Wir dürfen auch keine Gelder annehmen für gesponserte Pakete, sondern wir arbeiten rein gemeinnützig mit Institutionen wie beispielsweise Universitäten oder anderen Stiftungen zusammen. Ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel geben. Wir haben in der frühen Phase der Stiftung haben wir ein Programm entwickelt zum forschenden MINT-Lernen. Das ist das Experimento-Programm. Und wir sind in den letzten Jahren dazu übergegangen, also jetzt insgesamt 3 Jahren, dieses Programm auch als Experimento Blended anzubieten. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass wir eben zunehmend weggegangen sind von analogen Teach-the-Trainer- oder Teach-the-Teacher-Formaten, zunehmend dann auch in das komplett virtuelle mit OER-Material. Und das haben wir gerade für den Raum Lateinamerika über das Netzwerk so ausgesteuert, dass wir gemeinsam mit Universitäten, mit Fachexperten, mit Lehrkräften aus verschiedenen Ländern, also beteiligt waren Chile, Ecuador, Mexiko, Kolumbien, Peru und auch Argentinien, uns die Lehrmaterialien, die wir bisher entwickelt hatten, angeschaut haben, sie neu gestaltet haben gemeinsam und auch geprüft haben, wie sehen die jeweiligen Lehrpläne, wie sieht der jeweilige lokale Kontext aus. Ja, weil das muss ja entsprechend auch angepasst werden. Und daraus sind dann verschiedene Formate entstanden, die im gesamten lateinamerikanischen Bildungskontext genutzt werden können für verschiedene Altersstufen, also für den Bereich MINT-Bildung dann mit einer jeweiligen unterschiedlichen Ausprägung für die unterschiedlichen Länder, aber vielleicht auch dann in Bezug auf die unterschiedlichen Regionen und Herausforderungen. Und es ist immer wieder ein Prozess, der auch viel Moderation erfordert. Ja, das ist vollkommen klar, weil wenn viele Akteure an einen Tisch kommen und sich darüber verständigen, was sind denn eigentlich Herausforderungen, die wir auch mit der MINT-Bildung mitdenken wollen, zum Beispiel, wenn es um Klima- und Nachhaltigkeitsfragen geht oder auch um Gesundheitsthemen. Da gibt es also immer viel Austausch, viel Diskussion und am Ende muss man sich auch darauf einigen, was man dann auch in die Materialien einbringt. Aber so wie der Stefan eben auch schon gesagt hat, es ist eben auch kein Punkt, der dann gesetzt wird und der für alle Zeiten gesetzt ist, sondern der Grundgedanke von OER ist ja auch, dass die Lehrmaterialien weiterleben und dass sie sich weiterentwickeln und weiter adaptiert werden können. Und von daher ist es eben ein, wenn man so will, Prozess, der immer wieder neu startet. Also wir sprechen manchmal auch bei uns in der Stiftung nicht nur in diesem Kontext, sondern auch überhaupt, wie wir Programme gestalten, von sogenannten MEAL-Maßnahmen, also Monitoring, Evaluation, Administration und Learning. Das heißt, in dem Augenblick, wo etwas entwickelt, umgesetzt wird, sind wir eigentlich schon wieder in der Phase, wo wir gucken, funktioniert es eigentlich, muss nochmal angepasst werden und was lernen wir daraus? Also es ist sozusagen ein immer fortlaufender, zirkulärer Prozess.
Nina, sind eure Materialien durch den User dann veränderbar oder anpassbar?
Also in Lateinamerika kooperieren wir zum Beispiel mit einem größeren Konsortium, mit dem wir gemeinsam Lehrmaterialien zur Verfügung stellen. Das sind 200 Institutionen, die daran beteiligt sind. Und diese Plattform heißt CREA. Und wir achten dabei sehr darauf, dass die Entwicklung der Unterlagen, der OER-Materialien gemeinsam mit den Partnern erstellt werden und dass die Materialien auch leicht anpassbar sind. Also beispielsweise stellen wir alle Materialien als OER-Materialien entweder als PDF oder Word-Dokument zur Verfügung, sodass die Lehrkräfte auch weiterentwickeln können. Was wir allerdings noch nicht entwickelt haben, ist die Möglichkeit, dass die User die Materialien direkt auf der Plattform bearbeiten und teilen und dann entsprechend nutzen können. Es kann sein, dass wir da mal einen Testballon starten werden, aber dadurch, dass wir natürlich auch in den Materialien, die wir entwickeln, sehr stark auf den Kontext Schüler abzielen und hier auch im engen Austausch sind mit den jeweiligen Bildungsministerien etc. Wir für uns beschlossen, dass dieser Weg über das Konsortium im Moment für uns ein Weg ist, wo wir gut die Balance halten können zwischen qualitativ hochwertiger Bildung, aber eben auch Adaption mit der jeweiligen regionalen und lokalen Fokussierung.
Ja, in dem Bereich könnten wir da mal zusammenarbeiten, weil wir machen das ja mit dem mit den veränderbaren Materialien.
Ja. Das könnte man sicherlich mal so einen Testballon vielleicht dann eben auch für den deutschen Kontext starten. Genau. Ich habe jetzt nur Beispiele aus Lateinamerika genommen, aber wir haben auch ein Medienportal primär für den deutschsprachigen Raum, wo wir auch wiederum primär dann Materialien für die MINT-Bildung zur Verfügung stellen.
Ja, wir könnten auch sogar probieren, dass wir Materialien, die ihr schon habt, auf den deutschsprachigen Raum transformieren in unseren Editor, die damit dann ja veränderbar wären für den User. Also, wenn ihr da Interesse habt, können wir mal drüber reden.
Finde ich spannend, wo du jetzt gerade auch dieses Thema auch nochmal ansprichst. Die Frage, wie werden eigentlich Materialien in Zukunft auch entwickelt oder angepasst? Also, wenn wir uns manchmal überlegen, wo wir jetzt gerade in unseren Überlegungen stehen zur digitalen Transformation und welche Rolle dann auch künftig die KI spielen wird. Und wo die KI auch noch mit Materialien gestalten und entwickeln wird, das ist nochmal eine ganz andere Frage, wo wir jetzt im Moment wirklich absolut, glaube ich, auch gesellschaftlich und auch in unseren Überlegungen im Kontext Schule und Bildung noch an den Anfängen stehen.
Ja, weil wir bei uns ist ja so, dass immer die Teillernziele bei irgendeinem Thema genau formuliert sind, und zwar in einfacher Sprache, dass also ein schwacher Schüler nachvollziehen kann, was muss ich können. Und ich weiß nicht, bis in ein paar Jahren kann es sein, dass ich nur noch diese Liste in KI eingeben muss und der liefert mir die entsprechenden Erklärfilme und Übungen und Apps, mit denen ich dazu dann üben kann, um die entsprechende Kompetenz zu üben. Gut, ist ein bisschen Zeit dahin, aber es geht ja in dem Bereich doch einiges schneller, als wir gedacht haben.
Ich denke auch, verbunden mit großen Chancen, aber auch mit großen Herausforderungen, wo man sich auch anschauen muss, wie sind denn dann eigentlich auch die Spielregeln, ne? Wie sieht auch eine Governance für den Einsatz von KI aus, gerade im schulischen oder im Bildungsumfeld? Da gibt es ja tatsächlich auch schon sehr starke Bemühungen, sich dieses Thema anzuschauen. Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen bei den Vereinten Nationen, bei diesen Action Days und Summit of the Future, wo es unter anderem eben auch um das SDG Digital Skills ging und auch die Frage, wie wird eigentlich Governance von Artificial Intelligence in Zukunft aussehen. Also wer übernimmt da die Verantwortung und kann die überhaupt so übernommen werden, etc. Und das sind alles wichtige Fragen, die sich jetzt uns stellen. Und ich glaube, das sind Fragen, die wir jetzt sehr schnell angehen müssen, denn diese technologischen Innovationen, die warten nicht auf uns, bis wir so weit sind und uns schöne Überlegungen und Strukturen gemacht haben, sondern das beginnt im Hier und Jetzt.
Ja, und also wir freuen uns auf eine Art auch auf KI, weil unser System oder das mit dem Editor, das passt halt, würde sehr gut Richtung KI passen. Trotzdem brauchen wir noch mehr Partner auch in der Verbreitung, weil wir müssen schneller werden in Materialien zur Verfügung stellen. Und da können uns natürlich entweder Stiftungen helfen oder KI oder alle möglichen Institutionen. Leider steigt der Staat bisher nicht darauf ein, dass man mit denen gemeinsam arbeiten könnte. Da sind wir immer noch in Hoffnung, dass die irgendwann auch mal merken, dass es da was Neues gibt.
Ja, das wäre jetzt vielleicht noch mal ein guter Schwenk auch zum Forum Bildung Digitalisierung. Ja. Denn mit dem Forum Bildung Digitalisierung gibt es ja tatsächlich diese Institutionen, wo sich auch große deutsche Bildungsstiftungen zusammengeschlossen haben und sich eben mit dem Thema beschäftigen. Was bedeutet die digitale Transformation? Und von dem Hintergrund natürlich auch, was bedeutet KI jetzt für die Bildung und auch für das System Schule? Also da gibt es schon einen sehr intensiven Austausch der Stiftungen untereinander, aber natürlich auch mit der Politik. Und ich denke, dass das eines der ganz, ganz großen Themen jetzt für die nächste Zeit werden wird.
Ja, wir kommen von der Frage, wie man das Ganze organisiert. Wir haben jetzt schon die Akteure Staat und KI zumindest dabei. Ich möchte ganz kurz redaktionell darauf hinweisen, immer wenn wir was sagen, wo was nachzulesen ist, wer was macht, das verlinken wir zusätzlich zu diesem Podcast immer in einer Linkliste. Insofern, wer jetzt zuhört und sagt, was war das jetzt genau, wo gibt's das, überall, wo man diesen Podcast hören kann, findet man das auch zum Nachlesen nochmal verlinkt. Gibt es bei der Siemens-Stiftung eigentlich Kooperationen mit staatlichen Akteuren oder sind das alles nicht staatliche Akteure?
Nein, wir arbeiten im Verbund mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern, sowohl in Deutschland als auch in Afrika als auch in Lateinamerika. Wie gesagt, das sind Stiftungen, das sind akademische Institutionen, das sind Schulen. Es sind aber auch zum Teil direkt Bildungsministerien, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir uns auch gemeinsam Lehrpläne anschauen und auch gucken, wie bestimmte Aspekte verankert werden können. Also das ist unser Ansatz, dass wir sagen, wir arbeiten cross-sektoral. Wir beschränken uns jetzt also nicht nur, ich sag mal, auf den Stiftungssektor oder nur auf den Schulsektor, sondern wir sind davon überzeugt, dass diese großen Themen und diese großen Herausforderungen nur zu meistern oder nur anzugehen sind, wenn wir hier unsere Ressourcen auch zusammenbringen und entsprechend bündeln.
Ja. Einleitend haben wir ja schon mal von euch ein kleines Plädoyer jeweils gehört, warum das wichtig ist, nicht nur, weil es eine kleine Arbeitserleichterung ist, sondern weil es diesen Transformationsbegriff vielleicht unterstützen kann. Da würde ich gerne nochmal nachbohren. Ich kann mir vorstellen, dass man auch ganz traditionellen Unterricht gut mit OER machen kann. Stefan, du hattest vorhin gesagt, dann bringt das aber nichts. Magst du das nochmal ausführen?
Ja, also unsere Materialien, die wir als Materialnetzwerk herstellst, sind Lernmaterialien zum selbstorganisierten Lernen. Und Unterricht ist fremdorganisiertes Lernen. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, da ist ein Lehrer, der sich überlegt, wie ist der Einstieg, wie ist die Erarbeitungsphase 1, was stelle ich dann für Fragen, wie ist die Erarbeitungsphase 2, was sollen die dann kapiert haben und wie ist der Stundenabschluss. Und selbstorganisiertes Lernen ist frei von Zeit und Raum. Unsere Kinder können mit den Materialien wann und wo sie sind lernen. Wenn ich meine eigene Tochter vor 12 Jahren das Abitur gemacht hat, hat sie oft gesagt, Papa, ich gehe heute nicht in die Schule, ich bleibe zu Hause, ich will lernen. Und die Schulen sind leider nicht oft der richtige Ort fürs Lernen. Denn die sind immer noch das Ort fürs Lehren. Und wenn wir die Transformation der Schulen nicht schaffen, vom Ort des Lehrens zum Ort des Lernens, haben diese Materialien zum selbstorganisierten Lernen auch nicht die Effektivität. Wie bescheuert organisieren wir das denn? Wir geben Hausaufgaben. Hausaufgaben machen die dann zu Hause. Da ist der Physiklehrer aber nicht mehr da, sondern der ist in der Schule. Also das Lernen sollte in der Schule stattfinden. Und zwar genau mit solchen Materialien. Und wenn wir diese Transformation nicht hinkriegen, und darum, da sieht es jetzt schwer danach aus. Wir waren jetzt gerade an einer Tagung hier in Bonn bei der Telekom-Stiftung. Da geht es um Arbeitszeit von Lehrern und um Umgestaltung des Lernens. Und ja, ganz viele Schulen werden da nach wie vor große Probleme haben, weil auch die Vorgaben des Staates nicht dazu geeignet sind, aus der Schule einen Ort des Lernens zu machen. Und Politiker hören in vielen Bereichen da auch zu wenig zu. Also die ganz oben schon, also die Kultusministerinnen, die mich besucht haben, sind ganz begeistert, wollen es auch umsetzen. Aber auf der administrativen Ebene läuft nichts. Dieser Prozess wird eher behindert. Und ich weiß nicht, wie schlecht die PISA-Ergebnisse noch werden sollen, um zu erkennen, dass das System mit Unterricht nicht funktioniert. Fürs Unterricht, also OER-Materialien sind eben nicht dazu geeignet, schlag mal Seite 7 auf und lies mal vor. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil der Erkenntnis, wenn einer lernt, bei jedem fällt der Groschen irgendwann anders. Bei manchem ist er schon lang gefallen, der weiß es schon, der muss damit gar nicht lernen. OER-Materialien sind auch nicht so, dass man da alles durchmacht. Da guckt man dann rein, den Teil kann ich nicht, da gehe ich dahin und lerne das. Wir sind viel flexibler. Wir haben ein ganz, ganz schlechtes Zeitmanagement in den im Schulsystem. Da hocken hunderte von Schülern, hören sich irgendwas an, was sie entweder überhaupt nicht verstehen oder noch oder schon lang wissen. Das macht alles gar keinen Sinn. Und das können wir nur damit ankämpfen, wenn wir es schaffen, dass das selbstorganisierte Lernen im Vordergrund steht. Und dafür sind unsere Materialien für Materialnetzwerk. Es mag auch OER-Materialien geben, die für Unterricht geeignet sind, aber nicht unsere. Die sind für selbstorganisierte Lernen.
Nina, inwieweit habt ihr bei euren Überlegungen in der Siemens-Stiftung auch sowas wie eine Veränderung der Rolle der Lehrenden und der Lernenden mitgedacht?
Also den ersten Punkt, den ich nochmal erwähnen möchte, ist, wir sehen in unserer Arbeit sowohl in Deutschland als auch international, dass Schulen neue Wege gehen. Also ich sehe an vielen Schulen, dass es eine Abkehr gibt von traditionellen Bildungskonzepten und stärker der Versuch unternommen wird, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte einzubeziehen, in gewisser Weise auch in eine Demokratisierung von Wissen, auch eine andere Schwerpunktsetzung. Das heißt, wenn wir beispielsweise auch an die MINT-Fächer denken, eben nicht nur die reine Fachdisziplin, sondern auch die Frage, wie gehen wir denn mit Herausforderungen um, wie Klimawandel, Nachhaltigkeitsthemen, Gesundheitsthemen und wie können wir MINT-Wissen dafür einsetzen, um Lösungen zu finden. Lösungen, wo wir ja nicht die Antworten wissen. Das weiß ja keiner von uns. Das wissen wir nicht. Das wissen auch nicht die Lehrerinnen und Lehrer. Das sind Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und da tatsächlich zu schauen, dass wir diese Kompetenz im Finden, im Forschen, im Erspüren, im Herausarbeiten von Lösungsansätzen, dass das auch in der Schule und um die Schule herum in der Bildung stattfindet, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist der eine Punkt. Und da sehe ich sehr, sehr viele ermutigende Beispiele auch. Stefan, was du gerade von deiner Schule erzählst, aber auch viele andere Schulen hier in Deutschland, aber auch international, die diese Wege gehen und die Neues ausprobieren. Und der zweite Punkt für uns, der ganz essentiell ist, und ich hatte es eingangs erwähnt, ist tatsächlich eben die Bildungsgerechtigkeit, die Chancengerechtigkeit. Weil wenn wir teilweise an Schulen arbeiten oder auch mit Lehrkräften arbeiten, die eben in afrikanischen Ländern, in Sub-Sahara Africa sind oder eben auch im lateinamerikanischen Kontext, dann ist da erstmal nichts. Dann sind ganz viele Lehrmaterialien noch nicht vorhanden. Ja, oder können einfach aus verschiedenen Gründen auch, weil finanzielle Mittel fehlen etc., nicht erstellt werden. Und da sehen wir, dass diese zur Verfügungstellung von qualitativ sehr hochwertigen Materialien eine echte Chance ist, um eben auch eine größere Teilhabe an Bildungskonzepten, an Bildungsmaterialien zu gewährleisten. Also das sind die zwei wichtigen Punkte. Und ich denke, so schnell, wie sich unsere Welt verändert im Moment, so wie eigentlich immer jeden Tag, jede Woche neue Herausforderungen dazukommen, können wir auch nicht sagen, dass wir ein bestimmtes starres Wissen an den Schulen vermitteln oder bestimmte Wahrheiten als unverrückbar vermitteln, sondern es muss einen stärkeren Aufsatz geben, um nochmal dieses Wort hier einzuführen, der Co-Konstruktion, des gemeinsamen Schaffens, des gemeinsamen Überlegens. Und da gehören eben alle Akteure im Kontext der Bildung dazu. Und das sind die Lehrkräfte, das sind die Schülerinnen und Schüler, das sind auch die Eltern, ja, das sind auch die Familienangehörigen, das sind auch die Gemeinschaften. Und da neue Wege auszuprobieren, um diese Stimmen und diesen Bedarf und auch diese Lösungsansätze zu hören, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Und das sehen wir auch in der Siemens-Stiftung als unsere Aufgabe, vielleicht eher so eine moderierende Rolle, impulsgebende Rolle auch mit übernehmen zu können, ohne den Anspruch darauf zu haben, dass das, was wir entwickeln, immer richtig ist, ja, sondern eher in diesen Dialog mit anderen zu gehen und gemeinsam zu kreieren.
Es gibt in Deutschland Leute, die sich viel mit OER beschäftigen, wissen das, ansonsten vielleicht nicht jeder, eine OER-Strategie der Bundesregierung seit einigen Jahren. Ja. Und da drinne wird unter anderem ein neuer Begriff stark gemacht, nämlich OEP, Open Educational Practices. Das ist jetzt der einzige Begriff, der in der Fachdebatte noch unbekannter ist als OER. Und manchmal können sich Leute auch nicht was drunter vorstellen. Auch die Definition da hilft vielleicht nur bedingt weiter. In der Strategie der Bundesregierung steht, OEP sind kollaborative Szenarien, Modelle, Formate und Rahmenbedingungen, in denen Bildungsakteure OER Nutzen erstellen und weiterentwickeln. Das klingt ganz schön dröge. Ich glaube, ihr beide habt das jeweils sehr gut mit Leben gefüllt. Eben, ihr habt die Bedingungen beschrieben, warum und wie Materialien bei euch auch anders erstellt werden als früher. Ist es vielleicht die geheime Revolution neben dem, was denn tatsächlich auf der Lernseite geschieht, wie die Lehrenden und die Akteure rundherum zusammenarbeiten? Weil das ja nicht typisch ist unbedingt für das, wie wir Schule in den letzten 200 Jahren kennengelernt haben. Da ein bisschen suggestiv die Frage, ne? Ihr dürft euch auch aussuchen, ob ihr so darauf eingeht oder das anders bearbeiten möchtet. Aber tatsächlich nochmal dieses, was die Erwachsenen da machen, ist das vielleicht hinter den Kulissen mindestens genauso eine Revolution wie das, was nachher tatsächlich beim Lernen passiert?
Also es ist ja ganz toll, wenn die immer so Papers veröffentlichen und da solche Sachen reinschreiben. Ich kenne die OER-Initiative des Bundes gut und überhaupt, das habe ich auch von den Kultusministerinnen und Kultusminister abgesegnet. Nur wenn es dann ans Eingemachte geht, dann will da keiner mehr was davon wissen. Wenn wir beim ZSL durften wir unser System vorstellen, was wir machen, und die waren dann auch ganz begeistert und haben gesagt, wow, das ist ja toll, wir wollen das Tool allen Schulen zur Verfügung stellen. Sie hören von uns, wir übergeben es noch den Rechtsanwälten. Das war im Juni vor einem Jahr. Seitdem haben wir nie wieder was davon gehört, dass sie auf unsere OER-Initiative einsteigen oder sie in irgendeiner Weise unterstützen. Wir wollten eigentlich nur, dass wir für die Materialerstellung die Akademien des Landes Baden-Württemberg nutzen können, um dort zu zeigen und schon, wie es funktioniert. Und schon, wenn wir die dann die Frage hatten, ja, können dann auch welche auch aus Rheinland-Pfalz kommen oder aus Niedersachsen, weil die auch mit dem Tool arbeiten? Ja, das geht natürlich schon mal nicht, weil die Akademien werden ja von Baden-Württemberg bezahlt, für baden-württembergische Lehrer. Also es ist eigentlich zum Verzweifeln. Wir bekommen da gar nicht zu Lösungen. Und auch die schreiben das schön rein, die OER ist wichtig und toll. Das schreiben haben auch die Grünen in ihrem Wahlprogramm geschrieben. Und wir haben eine grüne Kultusministerin. Trotzdem sind die auf das System eben nicht eingestiegen. Sie machen es effektiv nicht. Es wird auch kaum OER eingesetzt an Schulen. Da ist nach wie vor die Material in der Schulbuchverlage vorherrschen. Und da ist auch keine Kollaboration und kein Teilen. Da wird nicht geteilt. Das ist in der Masse der Schulen. Das steht schön in irgendwelchen Plänen drin, aber an der Front kommt da nichts an, tut mir leid.
Ich nehme das jetzt mal konstruktiv gewendet als ein Ja, das ist auch eine Revolution, was da bei den Lehrenden passiert, weil offensichtlich ist es nicht kompatibel zu dem System, wie es bisher läuft.
Ja.
Also unsere Erfahrung ist tatsächlich nicht ganz so, weil wir tatsächlich in Deutschland und auch international mit einer Reihe von Schulen zusammenarbeiten, die OER-Materialien nutzen, also die Materialien nutzen, die eben auf dem Medienportal oder auf der CREA-Plattform zur Verfügung gestellt werden, weil wir würden tatsächlich diese Materialien ja auch nicht anbieten und umsetzen und adaptieren, wenn es keinen Bedarf gibt. Also wir sehen ganz deutlich, es gibt den Bedarf, wir sehen auch die Erfolge, die Nutzung der Materialien mit sich bringt. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, auch für die Erstellung von OER-Materialien braucht es Kompetenzen und Fähigkeiten. Es ist ja nicht so, dass man sich einfach mal hinsetzt und überlegt, was entwickle ich da jetzt? Das heißt, da braucht es auch Schulungen für beispielsweise Lehrkräfte oder eben auch andere Beteiligte, die Materialien erstellen. Und dazu gehören beispielsweise Kenntnisse über offene Lizenzmodelle, ja, also Creative Commons beispielsweise. Dazu gehören Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Tools bei der Erstellung und Anpassung von Materialien. Dazu gehört, dass man weiß, wie offene Datenbanken funktionieren, ja. Und das ist ganz essentiell und daher bieten wir tatsächlich solche Programme auch an, zum Beispiel über Creaton STEM Plus, das ist auch eine Initiative in Lateinamerika, wo wir Lehrkräfte dann auch dezidiert darin schulen, diese Materialien zu erstellen und entsprechend auch anzupassen, ja, und die digitalen Kompetenzen entsprechend auch zu entwickeln. Also von daher sehe ich das, dass es diesen Bedarf gibt, dass es auch diese Begeisterung an den Schulen und bei den Lehrkräften gibt, mit denen wir zusammenarbeiten, diese zu nutzen, und dass es auch sehr viele positive Erfahrungen damit gibt. ob dieses System jetzt weiter genutzt wird, ob es weiter verbreitet wird, ob wir noch weitere Partner finden, um wirklich da auch noch stärker zu wirken über OER-Plattformen. Ich glaube, das liegt an uns allen. Und das liegt daran, auch an uns zu sagen, auf die Erfolge hinzuweisen und zu sagen, hierin bestehen die großen Chancen und hierin bestehen die Möglichkeiten, sich auch entsprechend einzubringen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Erfolgsmodell ist, das wir auch in Zukunft noch sehr viel stärker weiterentwickeln werden und dass wir auch verstärkt im Kontext Deutschland, aber auch international weitersehen werden.
Also wir haben über 200 Schulen in Deutschland, Schweiz und Österreich, die Mitglied im Materialnetzwerk sind und die Materialien nutzen. Und die 200 Schulen haben alle viele Lehrer. Und fortbilden müssen wir ganz alleine. Das wäre Job des Staates, die fortzubilden. Und das ist das, was wir kritisieren, was nicht stattfindet. Die können das nicht nur Stiftungen und einzelnen gemeinnützigen Genossenschaften überlassen, dieses Feld aufzuräumen. Da muss der Staat mithelfen.
Kannst du beschreiben, was das für Fortbildung, was für Qualifizierungen es sind, die sozusagen OER-Kompetenzen bei den Lehrkräften möglich machen?
Also wir haben den Editor, also genau wie die Nina es eben beschrieben hat, die stellen sich nicht von alleine her, die Lernmaterialien. Da braucht es Wissen, wie das alles funktioniert, wie man die Teilziele hinterlegt bei den einzelnen Materialien, die man nachher als Paket zusammenpackt. Das muss geschult werden. Das sind schlichterweise ja Praxisschulungen. Wie erstelle ich Materialien? Wie mache ich die Fragestellung? Wie implementiere ich die Filme? Kann ich sicherstellen, dass alle Rechte richtig beachtet wurden? Aber sowas gehört nicht zur Lehrerausbildung. Das müssen wir alles zusätzlich machen. Mit unserem ganzen Kollegium ist es kein Problem in aller Alemannenschule in Wutöschingen, aber darüber hinaus mit 200 anderen Schulen, die entsprechend alle so fortzubilden, dass wir mit denen tauschen können. Wir können OER-Materialien nur tauschen, wenn die auch dann sauber sind und wir die guten Gewissens tauschen können. Und das kostet sehr viel Zeit und Energie. Und es ist schade, dass man sich da vom Staat eigentlich alleine gelassen fühlt.
Also wir arbeiten tatsächlich auch sehr stark zusammen mit internationalen, multilateralen Organisationen, wie beispielsweise auch der UNESCO. Es gibt einen UNESCO-Share for OER Education an der Tech Monterrey in Mexiko. Hier wickeln wir sehr eng, in einer sehr engen Kooperation, auch Materialien und arbeiten im Netzwerk zusammen. Wir sind auch in einem engen Austausch mit Institutionen, mit wissenschaftlichen Partnern, wie beispielsweise der Stanford University. Und das ist vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen Ausblick in die Zukunft, weil eben auch darum gebeten wurde, so ein paar weitere vielleicht auch Gedanken oder ein paar Impulse noch mitzugeben. Wir arbeiten gerade an einem Papier. Das macht vor allen Dingen eine Kollegin von uns, die Anna Vater aus dem Team der Siemens Stiftung, die sich mit verschiedenen praktischen Beispielen beschäftigt, also Nutzung von OER anhand von Case Studies in Amerika, in Chile und auch in Uruguay. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie dieses OER-Konzept dann auch in den unterschiedlichen regionalen Ausprägungen, also wenn man sich jetzt Amerika oder eben auch Lateinamerika anschaut, genutzt wird. Und dieses Papier stellen wir auch gerne im Nachgang zur Verfügung für alle, die sich zum Thema OER gerade aus internationalen Perspektive auch interessieren.
Wir verlinken das zusätzlich zu allen Informationen rund um diesen Podcast. Meine letzte Frage geht in die Richtung: Ist OER oder inwiefern ist OER ein ideologisch besetztes Thema? Denn erstmal noch gar nicht wertend gemeint, aber was auffällt, die Akteure, die OER machen, haben meist einen Weltverbesserungsansatz. Entweder wollen sie ein ganz anderes Lernen ermöglichen, ein offenes Lernen, sie wollen ein bestimmtes Thema voranbringen. Wir sehen es viel im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, politische Bildung, Demokratiebildung, Klimabildung. Inwiefern seht ihr vielleicht auch das als Vorteil oder als Hindernis, dass das dann mit Weltverbesserungen sehr schnell in einen Topf geworfen wird?
Also erstmal denke ich grundsätzlich, wenn man sich mit dem Thema Bildung beschäftigt, sollte man den Ansatz haben, die Welt zu etwas Besserem zu machen. Weil letztendlich ist es ja auch der Sinn unserer Arbeit. Wenn wir mit einem Vorsatz reingehen würden, das nicht zu tun, dann wäre es eher fraglich. Also von daher finde ich das jetzt nicht unbedingt negativ zu sagen, man beschäftigt sich mit einem wichtigen Bildungsthema, Zugang zu Bildung, Bildungsgerechtigkeit über EOR als einen weltverbesserischen oder sinnorientierten Ansatz. Vielleicht nochmal zum Rückgriff auf den Beginn unserer Diskussion. Ich glaube tatsächlich, dass OER eine Möglichkeit bietet, Bildungsgerechtigkeit und Zugänge zu erleichtern. Es ist nicht ein Allheilmittel. Es ist nicht so, dass darin alles abgedeckt werden kann. Aber es ist ein Weg, um mehr Zugang und mehr Partizipation zu ermöglichen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Zweitens ist es eine Möglichkeit, nicht von gegebenen Wahrheiten oder Tatsachen auszugehen, sondern stärker in eine Co-Konstruktion zu gehen mit ganz unterschiedlichen Partnern, sei es jetzt Schülerinnen und Schüler, sei es Lehrkräfte oder sei es auch andere Akteure in Deutschland, in Europa, aber eben auch international. Das heißt, diese Perspektivenvielfalt. Und drittens ist es eine Möglichkeit, um ja kostenfrei und lizenzfrei wirklich diese Materialien auch nutzen zu können. Und ich glaube, das sind drei starke Argumente dafür, warum die OER-Bewegung eine wichtige ist. Ich glaube nicht, dass wir das Ende dieser Bewegung schon gesehen haben. Darüber haben wir vorhin auch gesprochen im Kontext von der digitalen Transformation von KI. Da wird noch viel kommen. Aber es ist ein Weg und ich bin überzeugt davon, dass dieser Weg ein wichtiger Impuls ist und ein richtiger Impuls ist. Und da kann man sich das dann schon vielleicht auch gefallen lassen, zu sagen, das ist ein Impuls, der vielleicht den Bildungsweg oder auch bestimmte Gegebenheiten ein Stückchen besser macht.
Ja, und ich sehe es so, also wir haben die Regeln jedes Jahr unsere Materialnetzwerktreffen. Da kommen hunderte von Lehrern nach Wutöschingen. Und wir sprechen über Bildung, natürlich auch über OER-Materialien, aber allein, es ist schon, also unser OER-Netzwerk, unser Materialnetzwerk ist ein Mittel, um uns zu treffen und uns über Pädagogik auszutauschen und bessere Wege für sowohl die Lehrkräfte als auch für die Lernenden zu suchen. Und allein schon dieses Zusammenkommen, du hast auch gesagt, mit der Co-Kreation und wir konstruieren ja Neues gemeinsam und dieser Ansatz ist im Bildungswesen relativ neu, weil der Lehrer war an sich ein Einzelkämpfer, hat viele Sachen für sich allein gemacht. Und allein das ist schon ein Mehrwert, dass wir über viele Schulen uns gemeinsam treffen und gemeinsame Visionen und Ziele haben, um etwas zu verändern. Allein das, dieser Ansatz würde schon reichen, dass OER eine sehr gute Sache ist.
Ihr habt jetzt, glaube ich, sehr gut nochmal den Appellcharakter am Ende stark gemacht. Deswegen möchte ich es gleich umsetzbar machen. Wenn ihr jetzt eine Empfehlung, wirklich nur eine Empfehlung geben dürft, wo Leute weitermachen können, wenn sie den Podcast zu Ende gehört haben, wo würdet ihr sagen, sollen sie hingehen, was sollen sie sich anschauen, durchlesen, machen? Eine Empfehlung als Brücke zum Handeln danach. Nina, was wäre deine Empfehlung?
Ich habe tatsächlich zwei Empfehlungen. Erstens, schaut euch die Materialien an, die wir schon haben. Gibt uns Ideen, Ergänzungen zu dem, was weiterentwickelt werden kann. Und zweitens, schaut in das Papier rein, das ich eben gerade erwähnt habe, gemeinsam mit der Stanford University, weil es ist wirklich spannend, diese internationalen Perspektiven zu lesen.
Stefan.
Ja, ich gebe noch einen ganz persönlichen Tipp. Ich bin geplagt worden, ich soll ein Buch schreiben über all das, was ich die letzten 15 Jahre erlebt habe. Das kommt am 18. Februar beim Rowohlt Verlag raus. Und das Buch heißt, ich muss gerade überlegen, wie der Titel vom eigenen Buch heißt. Das ist ja schon schwierig. Das könnte Schule machen, heißt es ganz genau. Wir hatten nämlich mehrere Titel zur Auswahl. Das könnte Schule machen und da ist OER ein wichtiger Anteil auch dran, wie die letzten 15 Jahre gelaufen sind.
Du kannst ja den Titel auch noch gestalten lassen. Lässt die Rückmeldung aus, aus dem Publikum eingeben.
Könnte man machen, wer noch bessere Titel weiß, kannst du mir gerne sagen. Nee, mein eigentlicher Leitspruch ist immer, Unterricht ist aller Übel Anfang.
Aber ich den finde, haben wir das ist ein sehr guter Buchtitel. Aber nach meiner Erfahrung können Autorinnen bei keiner Sache weniger mitreden als beim Buchtitel nachher.
So ist es, genau.
Sehr schön. Das war ein toller Rundumschlag mit vielen Einblicken, sowohl in eure praktische Erfahrung als auch in die grundsätzliche Herangehensweise. Und ich fand für unsere Zuhörerinnen genau diese Mischung sehr, sehr hilfreich. Ihr habt euch sehr gut ergänzen können mit den Perspektiven. Ich empfehle allen Menschen, die das gehört haben, insgesamt diese Podcast-Reihe Auftrag Aufbruch sich anzuschauen bzw. anzuhören. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind im Moment in Staffel 3. Das heißt, es gibt auch noch viele Folgen im Archiv, die man nachhören kann. Und zur Vertiefung in dieses Thema unsere Linkliste, die das Forum Bildung Digitalisierung zusammen mit diesem Podcast veröffentlicht. Ganz herzlichen Dank an alle, die hinter den Kulissen das hier möglich gemacht haben und vor den Kulissen, nämlich vor dem Mikrofon, an Dr. Nina Smith und Stefan Ruppaner. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Tschüss zusammen.
Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!